Letzte Woche Sonntag durften wir Pfingsten feiern, eine Predigt hören über den Heiligen Geist. Und heute jetzt Sonntag Trinitatis, der Sonntag der Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit. Gott, Sohn und Heiliger Geist. So ist es komplett. Und doch immer wieder irgendwie rätselhaft. Diese drei Personen, will ich mal sagen, drei Arten Gottes. Im Wochenspruch waren sie oder sind sie schon enthalten. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Wochenspruch stammt auch aus dem heutigen Predigttext, der in 2. Korinther 13, den Versen 11 bis 13 steht. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch mahnen. Habt einerlei Sinn. Haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ein kurzer Predigttext. Kurz und knappe Worte. Er steht am Ende des 2. Korintherbriefes. Ist der Schluss. Und am Schluss ist es ja so, dass man nochmal das Wesentliche zusammenfasst, nochmal auf den Punkt kommt. Was geschah vorher? Paulus gründete die Gemeinde während seiner zweiten Missionsreise. Mindestens ein weiteres Mal hat er danach die Gemeinde in Korinth nochmal besucht und da muss es ziemlichen Ärger gegeben haben, was auch der Anlass für diesen Brief ist. Es gab andere Lehrer, die aufgetreten sind und die versucht haben, die Gemeinde wieder unter das Gesetz des Mose zu bringen, die Kritik an Paulus geübt haben, seine Autorität als Apostel abgestritten haben. Und in dem Brief, in dem 2. Korintherbrief, behandelt Paulus nun die Themen Trost von Gott, Herrlichkeit Gottes, Versöhnung, Beziehungen, Großzügigkeit und das Geben, Einsatz und Stärke in Schwäche, ganz viele unterschiedliche Themen mit oft sehr persönlichen Einblicken auch in das Leben von Paulus. Und nun kommt dieser Schluss. Zuletzt, liebe Brüder, beginnt er. Und ich habe mich so ein bisschen erinnert, gefühlt an Arztbesuche, wo man vielleicht erst mal guckt, wo sitzen denn da so die Probleme, was gibt's für Beschwerden, ein bisschen Anamnese gemacht wird. Und am Ende kriegt man vom Arzt dann das Rezept in die Hand. Und Paulus gibt uns auch so ein Rezept mit als Gemeinden. Und in diesem Rezept steht, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Der erste Teil des Rezeptes, freut euch. Eine Aufforderung zur Freude ist nicht die einzige. Eigentlich ziemlich absurd. Könnt ihr euch bitte mal freuen? Nee, jetzt wirklich mal. Freut euch jetzt mal bitte. Wenn man merkt, man kriegt vielleicht ein Lächeln hin, manche gucken skeptisch. Vielleicht muss man dann auch lachen, weil es einfach komisch ist. Ja, Aufforderung zur Freude. Kann man Freude verordnen? In der Bibel gibt es unheimlich viele Stellen über das Thema Freude und auch Aufforderungen zur Freude. Über 400 Stellen. Gerade auch in den Psalmen finden wir viele Stellen über die Freude. Freude über Gottes Güte, über Gottes Hilfe, über sein Wort. Im Psalm 9, Vers 3 steht zum Beispiel, ich freue mich und bin fröhlich in dir. Sollten wir uns eigentlich mehr freuen? Paulus scheint die Aufforderung zur Freude sehr wichtig zu sein, weil sie gleich am Anfang steht. Da steht nicht, macht als Gemeinden dies und das, kümmert euch um diese Dinge und wenn ihr am Ende noch Zeit habt, dann könnt ihr euch abends auch ein bisschen freuen. Nein, da steht als allererstes, freut euch. Sein Thema Nummer eins sozusagen für seine Schlussformel. Nietzsche hat ja gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Sollten wir als Christen deshalb immer lächelnd und fröhlich durch die Gegend laufen? Ich glaube nicht, dass es auf das Äußere ankommt, aber auf unsere innere Einstellung. Ich habe einmal vor einigen Wochen hier eine kurze Geschichte vorgelesen von einer alten Dame, die sich zufrieden äußerte über ihren Zustand gegenüber dem Arzt, weil sie ja ihre zwei Pillen nimmt. Und er war verwundert und sagte, ich habe doch gar keine Pillen verschrieben. Und sie sagte ja, morgens nehme ich die Pille der Zufriedenheit und abends die Pille der Dankbarkeit. Eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, dass es oft auch um unsere Einstellung und unsere Blickrichtung geht. Wenn wir Paulus ansehen, er saß im Gefängnis, als er die Briefe geschrieben hat. Trotzdem enthalten sie viel Freude, ich glaube auch wirkliche Freude, über die Gemeinden, über Wachstum in den Gemeinden, über einzelne Wegbegleiter und insbesondere über Gott, seine Größe und sein Wirken. Paulus hätte auch verzweifeln können. Er hätte hadern können mit seinem Schicksal. Er hätte seinen Blick auf die engen Zellenwände richten können, auf seinen Hunger, auf seine Verzweiflung, auf die Ungerechtigkeit, die Ungewissheit. Deshalb ist er für mich ein beeindruckendes Beispiel, dass in dieser schwierigen Situation er seinen Blick nicht auf das Negative richtet, sondern sein Herz fröhlich stimmen lässt von Gottes Gegenwart. Und so eindruckende Beispiele finden wir auch in unserer Geschichte, wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer. Bedrückende Situationen und trotzdem Freude. Wenn Paulus den Korinthern und auch uns Freude verordnet, dann geht es darum, weg von sich zu sehen, von seinen Problemen, seinen Einschränkungen und den Blick aufzurichten auf unseren Herrn, seine Größe zu erkennen, auf seine Kraft zu vertrauen und fröhlich zu sein über seine Gegenwart in unserem Leben. Wir Deutschen jammern ja gerne. Und ich denke, dass es wichtig ist, der Freude mehr Raum zu geben. Und ich glaube auch, dass wir Christen uns da von anderen unterscheiden können, wenn uns das gelingt. Denn da, wo scheinbar kein Grund zur Freude ist, aufgrund äußerer Umstände, kann unsere Freude auf was Größeres hinweisen, nämlich auf Gott, den Grund unserer Freude. Das Zweite, lasst euch zurechtbringen. Das mit der Freude war ja noch ganz nett, aber sich zurechtbringen lassen, ist eher wie so ein Rezept für ein Zäpfchen. Wer lässt sich schon gerne zurechtbringen? In einer anderen Übersetzung steht, kehrt um von euren falschen Wegen. Umkehr von falschen Wegen, sich zurechtbringen lassen, wieder in die richtige Richtung laufen, den Weg gewiesen bekommen, bedeutet sich korrigieren lassen. Und ich wage mal zu behaupten, dass mit zunehmendem Alter die Bereitschaft dazu abnimmt. Wenn man kleine Kinder ansieht, das ist normal, dass die korrigiert werden. Das gehört zur Erziehung dazu. Die Eltern bringen ihnen das bei, was sie für wichtig halten, ob es Manieren am Tisch sind, ob es der Umgang mit anderen Menschen ist, mit Dingen. Und Kinder werden ständig korrigiert, verbessert und sind das gewohnt. Dann kommt das Teenie-Alter, was wir gerade schön erleben. Entweder gibt es ganz andere Meinungen, die dann auch geäußert werden, oder man bekommt so schön den Spiegel vorgehalten. Ja, hast du mal geguckt, wie du am Tisch sitzt? Wird man plötzlich hinterfragt. Und ich glaube, dass es nicht leichter wird, wenn die Kinder dann noch größer werden. Das gibt schon viele Diskussionen. Und dann, wenn das Elternhaus verlassen wird, wenn auch die Schule, die korrigiert und geprägt hat, abgeschlossen ist, die Ausbildung, das Studium, dann steht doch die Individualität im Vordergrund. Vielleicht ein Stück weit auch Egoismus. Ich tue, was ich will. Korrektur unnötig. Ich lebe nach meinen Vorstellungen. Die Bibel sieht das aber anders. Da ist immer wieder von Umkehr die Rede, von Veränderung. Wenn wir diese Aufforderung hier sehen, dann ist die in der Passivform geschrieben. Sich zurechtbringen lassen. Ist also nichts, was wir selber tun sollen, sondern eine Bereitschaft, Gott an uns wirken zu lassen, sich von Gott verändern zu lassen. Der Text, den Leonie eben gelesen hat, Gott ist noch nicht fertig. Es ist schön, aber es beinhaltet auch, dass wir noch nicht fertig sind und dass wir immer wieder die Bereitschaft mitbringen dürfen und müssen, auch noch weiter an uns zu arbeiten. Gott arbeitet an uns, an der Gemeinde, an der Entwicklung und Verbesserung. Wir sollten uns nicht mit dem zufrieden geben, was schon ist, sondern ja auch den Wunsch nach Weiterentwicklung haben, durch das Wirken Gottes. Das Dritte, lasst euch mahnen. Ist ähnlich verlockend wie das Zurechtbringen lassen. Wer lässt sich schon gerne mahnen oder ermahnen? In der guten Nachricht steht, hört auf alles, was ich euch gesagt habe. Also Paulus schreibt das. Ist schon ein bisschen anders, aber geht in die gleiche Richtung, wenn man den Brief dann so betrachtet und sieht, wie viel Ermahnungen in diesem Brief stecken. Andere Übersetzungen sagen, ermutigt einander oder gebt euch Zuspruch. Und da steckt für mich auch der Schlüssel drin, dass wir uns nicht ermahnen, um uns runterzumachen, um zu sagen, da hast du aber wirklich was falsch gemacht und das war nicht in Ordnung von dir und es damit stehen lassen, sondern dass wir ja versuchen, einander auch anzuspornen. In der Schule ist es ja manchmal so, dass bei den Halbjahreszeugnissen die Lehrer, wenn die Kinder zwischen zwei Noten stehen, die schlechtere wählen und dann nochmal eine Ansprache auch mitgeben. Du kannst das schaffen, du kannst auf die 3 oder die 2 kommen, streng dich im nächsten Halbjahr mal noch ein bisschen an. Und das ist was anderes, als nur zu sagen, du kannst es nicht, du kriegst die 4. Und ich glaube, da steckt viel drin, zu sehen, wie wir uns auch ermahnen. Nicht, um das Schlechte anzukreiden, sondern um zu ermutigen. Nicht einfach zu sagen, das war nicht gut, das ist dir nicht gelungen oder da hast du einen Fehler gemacht, sondern du kannst es besser. Vielleicht auch, wie kann ich dich unterstützen? Als der Thomas gestern sagte, ach, vielleicht schwänze ich morgen nach unserem Grillen hier, da habe ich gesagt, das kannst du doch nicht machen. Und vielleicht hätte ich sagen sollen, ich bleibe noch ein bisschen länger und räume noch ein bisschen mehr mit auf, dann kannst du früher in dein Bett und du kannst im Gottesdienst sein. Also es kommt immer darauf an, wie wir miteinander umgehen. Der Thomas möchte übrigens die Aufnahme. Ich habe schon gesagt, ich erwähne ihn heute in der Predigt. Nein, es ist ja die Frage, wenn wir ermahnen, tun wir das in Liebe und mit welchem Ziel tun wir das? Und wenn wir uns ermahnen lassen, müssen wir ja eine Bereitschaft auch zur Kritik mitbringen. Das ist nicht immer leicht. genauso wenig wie dieses sich zurechtbringen lassen. Aber ich glaube, dass auch hier die Möglichkeit zum Wachstum drin steckt. Und ich hatte so das Bild vor mir, wie Edelsteine geschliffen werden. Wenn ich jetzt so ein Stein wäre, stelle ich mir vor, dass das nicht gerade angenehm ist. Ich meine, ich glaube, Steine haben keine Gefühle. Kann man wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung sein. Aber das ist harte Arbeit und bis so ein Stein wirklich schön ist, glänzt und die Formen und Farben herausbringt, die in ihm stecken. Und so dürfen wir uns auch schleifen lassen. Unser Leben lang. Von anderen Menschen und von Gott. Schade sind so Aussprüche, die man manchmal hört über andere Menschen. Der ist halt so. Den ändern wir nicht mehr. Wie viel mehr Chancen hat der, der bereit ist, sich von anderen korrigieren zu lassen? Auch ermahnen im Sinne von ermutigen und sich mit Hilfe Gottes zum Besseren entwickeln kann. Der lernt und wächst. Wenn ein Kind mit 4 Jahren sagen würde, ich habe genug gelernt, ich kann jetzt laufen, ich kann ein bisschen sprechen, das wäre schon sehr verwunderlich. Da würden wir alle sagen, du bist noch längst nicht fertig. Aber warum glauben wir eigentlich, dass wir ab einem gewissen Alter fertig sind? Gottes Plan ist anders. Das vierte, hier fasse ich jetzt 2 Dinge zusammen. Habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Was bedeutet das? Sollen wir immer alle der gleichen Meinung sein? Und wenn es mal unterschiedliche Ansichten gibt, dann holen wir den Teppich des Friedens und schweigen darüber. Friede, Freude, Eierkuchen? Sicherlich nicht. Ich glaube, dass es auch sehr bereichernd sein kann, über Themen mit unterschiedlichen Ansichten zu diskutieren. Es geht mehr darum, eines Sinnes zu sein, den gleichen Weg zu gehen, die gleiche Richtung zu haben, das gleiche Ziel. Gott als Fundament zu sehen, als Herrn der Gemeinde. Und dann auch immer wieder zu wissen, dass nicht einzelne Fragen um Dekoration und den Ablauf des Abendmahls, um die Gottesdienstgestaltung, die Musik oder Sonstiges im Vordergrund stehen. Und dann, wie in Korinth, auch zu Streit und Spaltungen führen. Sondern, dass man immer die Relation im Blick hat, was wirklich zählt. Und auch zu überlegen, ob meine Meinung in einer bestimmten Sache wirklich heilsentscheidend ist. Den Frieden im Blick haben und einen friedlichen Umgang miteinander pflegen. Und dazu gehört für mich auch Demut. Den anderen in seiner Meinung stehen lassen und wertschätzen. Das ist leicht gesagt, aber auch wieder ein schwerwiegendes Rezept, an dem wir, glaube ich, oft straucheln. Und dann kommt die Zusage, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Ich finde, eine schönere und größere Zusage gibt es nicht. Nicht nur Gott ist da, es gibt Gott, sondern nein, er wird mit euch, mit uns sein, mitten unter uns sein, uns beistehen und uns auch, wenn wir uns darum bemühen, diesen Dingen gerecht zu werden, Gelingen schenken. Gott der Barmherzigkeit und des Zuspruchs, wie es am Anfang des Korintherbriefes heißt, ist mit uns. Und das ist eine Zusage, die uns immer wieder auch fröhlich stimmen darf. Dann kommt der Teil mit dem heiligen Kuss. Das dürft ihr gleich alle gerne beim Haus rausgehen probieren. Dürft euch gerne mal den brüderlichen Kuss geben. Haben wir, glaube ich, länger nicht ausgetauscht. Wer mag, darf, da ist heute dazu eingeladen. Also wundert euch dann nicht, wenn jemand auf euch zukommt und euch ein Küsschen aufdrückt. Zeigt mir aber auch, ja, ein Stück weit Verbundenheit. Ob das immer so war, aber vielleicht wurden ja auch manche Barrieren und Brücken dadurch überwunden. Dann schließt der Text mit dem bekannten Zuspruch: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da schließt sich auch wieder der Kreis und da sind wir wieder bei der Dreieinigkeit Gottes. Wir sagen ja oft, aller guten Dinge sind drei. Und ich denke, das sollten wir auch im Hinblick auf unseren Glauben so leben. Denn Gott ohne Jesus ist nichts. Und auch Gott ohne den Heiligen Geist ist nichts. Alle drei gehören zusammen. Und ich glaube, dass Paulus auch diesen Segensgruß, Schlussgruß nicht nur als Gruß gewählt hat, sondern dass darin auch der Schlüssel steckt, zu dem, wie das Vorherige gelingen kann. Wenn ich nur auf Gott sehe, kann ich vielleicht fröhlich sein über seine Güte, über seine Liebe, seine Gegenwart. Was ist aber, wenn ich mit den Texten des Alten Testamentes hadere, wenn ich über meine Schuld nachdenke, wenn ich andere ermahne, vielleicht dann zu hart? Da braucht es Jesus, das Angebot der Vergebung, seine Barmherzigkeit, die er gelebt hat, den Blick auf sein Leben, wo er uns Vorbild ist, seinen Zuspruch, den auch immer wieder Menschen gegeben hat. Was ist, wenn ich es trotzdem nicht schaffe, wenn ich zweifle, wenn ich strauchle und versage, wenn ich verzweifle, weil ich Situationen in meinem Leben nicht annehmen kann? Da braucht es den Heiligen Geist, der Türen und Herzen öffnen kann, der uns verändern kann, der trösten kann und Zuversicht schenken. Das Rezept von Paulus können wir nur beim Dreieinen Gott einlösen und uns öffnen für Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ich glaube, dann gelingt unser persönliches Glaubensleben und auch das Gemeindeleben, so wie Jesus es sich vorstellt. In diesem Sinne, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.